Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
Corby, kannst du es fassen, dass schon wieder ein Quartal vorbei ist?
Ja, mega krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Man muss echt sagen, ich glaube, dieses Quartal ging doch nochmal deutlich schneller rum als die letzten beiden Quartale. Und vermutlich aber auch deswegen, weil wir einfach viel mehr diesen Fokus hatten und wussten, was wir machen sollen. Also im Endeffekt, glaube ich, ist das tatsächlich ein sehr gutes Zeichen.
Ja, auf alle Fälle. Aber es ist schon extrem krass, dass jetzt schon 9 Monate rum sind auf unserer Startup-Journey. Klar, wir haben auch sehr viel Progress geschafft wieder im letzten Quartal und sind, denke ich, auch jetzt an einem Punkt, wo man sehr zufrieden sein kann für die 9 Monate. Insgesamt natürlich am Anfang, in den ersten 3 Monaten, war es so, ja, wir waren viele in der Chemie, haben da Probleme angeschaut, haben gemerkt, ja, das ist nicht wirklich sowas für uns. Und wir hatten noch totale Unsicherheit, wie es weitergeht, wann wir irgendwann ein Problem finden, das wir wirklich über einen längeren Zeitraum angehen wollen. Dann im zweiten Quartal ging es eigentlich ähnlich weiter. Wir haben ja ein bisschen bei Crypto-Hackathons mitgemacht, waren auf Konferenzen, hatten so ein bisschen dieses Discord-Bot-Thema auch im Kopf. Aber hatten dazu gar keine größere Vision. Das war einfach nur dieses kleine Tool. Aber immerhin wurde das schon von den ersten Discord-Servern auch benutzt. Und trotzdem, eben weil uns diese größere Vision gefehlt hat, waren wir stark dabei zu überlegen, ob wir doch wieder komplett Fokus wechseln, zum Beispiel auf Zero Knowledge Proofs im Crypto-Space. Und generell waren wir in so einem State, wo wir noch immer sehr unsicher waren, wie es denn überhaupt weitergeht. Und das nach 6 Monaten war natürlich dann schon irgendwie ein doofes Gefühl, weil irgendwann will man ja doch mal anfangen, wirklich das Startup aufzubauen und ein konkretes Problem wirklich zu lösen und nicht einfach nur verschiedene Bereiche sich ständig anschauen und dann wieder zum nächsten wechseln, weil man nichts gut genuges findet.
Es war ja wirklich lustig. Die letzte Quartalsfolge haben wir aufgenommen und waren so extrem unsicher, wie es weitergeht. Wie du erwähnt hast, haben wir einfach überlegt, was wir als nächstes machen, ob wir unseren Fokus komplett wechseln sollen. Und es hat wirklich nicht allzu lange gedauert. Ich glaube, 2-3 Wochen später. Und ab dann waren wir eigentlich fully committed zu dem Thema Community Management und Customer Support. Und da finde ich es auch krass, einfach mal drüber nachzudenken, was dann diesen Change geändert hat, weil natürlich hat sich jetzt am Produkt direkt so schnell nichts geändert, keine krasse Realisierung, die wir gemacht haben, aber trotzdem gab es eben, glaube ich, viele so Kleinigkeiten, die dann einfach ein bisschen was geändert haben, dahingehend, wie wir drüber nachdenken. Währenddessen war es ja noch kurz so, okay, vielleicht ist das einfach der falsche Markt, so Support für Communities, weil, okay, bei den größeren Web3-Produkten sitzen dann ein paar Leute da, die auch Support machen, aber jetzt einfach nur deren Kosten zu replacen, ist halt auf jeden Fall kein VC-Case und maximal so ein Tool, dass man das Hobbyprojekt machen kann und ein bisschen Passive Income generaten kann.
Ja, wie hat sich das dann geändert, Corby?
Ja, ich glaube, zum einen war es doch das immer wieder Nachdenken über die Vision, auch wenn man schon öfter drüber nachgedacht hat, doch nochmal überlegen, was kann man denn alles machen, ausgehend von dem Projekt, vielleicht generell im Community-Bereich und auch was hat es für einen Impact? Weil natürlich spart man nicht nur Kosten, sondern man kann dadurch so viel mehr Wert generieren. Dadurch, dass Support besser wird, werden mehr User onboarded, erhöht sich die User Retention. Das heißt, der Markt ist auch gar nicht so direkt da, weil es einfach gerade nicht die Möglichkeiten gibt, einfach mehr Geld in die Community zu stecken, um diesen erhöhten Growth aus der Community mitzunehmen, sondern da ermöglicht man ja einfach auch extrem viel. Und da hat es natürlich auch noch geholfen, mehr mit Usern zu sprechen, mit Community-Managern, aber auch mit der Competition. Also zu sehen, dass andere Teams da tatsächlich genau an einem Case in dem Bereich arbeiten, gibt einfach auch die Konfidenz, okay, da ist richtig großes Potenzial und auch wir können da was extrem Großes bauen.
Ja, genau. Und diese anderen Teams hatten ja auch schon Investment. Das heißt, die arbeiten da wirklich mit einem größeren Team daran, diesen Case zu realisieren. Ein, glaube ich, auch sehr wichtiger Punkt war, dass wir doch sehr, sehr viele neue Kunden onboarden konnten. Das heißt, dass unser Bot auf mehr und mehr Servern live gegangen ist und wir immer wieder einfach dieses tolle, positive Feedback von den Community-Managern bekommen haben, dass sie wirklich unseren Bot lieben und sich sehr freuen, dass sich da jemand darum kümmert, ihre größten Painpoints auch mal anzugehen und eben mit Tools zu verbessern, damit ihr Workflow auch nicht mehr so ineffizient ist, wie er im Moment ist und damit ihre Nutzer in der Community auch einfach ein besseres Erlebnis haben. Gleichzeitig hatten wir dann auch relativ schnell angefangen, die Willingness to Pay ein bisschen zu testen und sind da zum Glück im Nachhinein wirklich mit etwas sehr hohem reingegangen, weil wir wussten ja, okay, wenn wir den Bot als ganz normalen Discord-Bot verkaufen für $10 pro Monat, dann ist das einfach zu wenig, wenn er nur an diese großen Communities im Kryptobereich geht, dann ist das einfach viel zu wenig, um daraus ein großes Business zu bauen. Und das ist ja wirklich unsere Ambition. Und da waren wir dann sehr, sehr positiv überrascht, dass wir doch relativ einfach einige Commitments in den Hunderten von Dollar bekommen haben pro Monat für diesen Bot allein.
Ja, und das ist, glaube ich, extrem gutes Feedback gewesen für uns, um auch mehr Confidence zu haben in das Produkt. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, emotional ist es nicht so einfach, immer mit so einem hohen Preispunkt reinzugehen, weil an sich, man versteht sich ja oft mit den Community-Managern dann auch recht gut und freut sich, wenn man den Wert providen kann. Und gleichzeitig bekommt man dann natürlich auch noch einige Rejections bei einem extrem hohen Price-Point. Aber man setzt gleichzeitig eben auch den Anker, dass auch wenn sie erstmal Nein sagen, dann später man sich wenigstens auf einem immer noch deutlich höheren Preis einigen kann, als wenn man jetzt erstmal ewig anfängt, es for free zur Verfügung zu stellen oder erstmal mit einem sehr kleinen Preis wie $10 bis $50 im Monat. Das heißt, langfristig kommen dann doch mega coole Erfolgserlebnisse raus, aber kurzfristig ist es natürlich immer emotional sehr unangenehm, würde ich sagen, und beschäftigt dann natürlich auch, wenn dann wieder die Rejection kommt, dass sie nicht bereit sind, so viel für unser Tool auszugeben.
Ja, genau. Das sind wirklich all die Punkte, warum wir zu 100% überzeugt sind, dass wir jetzt auf alle Fälle an diesem Problem von Customer Support und Community Management weiterarbeiten werden. Und deswegen haben wir auch unsere letzten Verbindungen mit der Chemie gekappt. Das heißt, wir hatten ja noch so ein bisschen diese Partnerschaft mit einer Consulting-Firma am Laufen. Die haben wir jetzt aber auch beendet, weil wir uns wirklich voll auf dieses Thema mit Awesome QA konzentrieren möchten und da eben einfach eine riesen Opportunity sehen, großen Impact zu haben und ein tolles Produkt zu bauen. Und genau dafür haben wir uns dann auch mehr und mehr mit dem Thema Fundraising beschäftigt, weil wir haben gemerkt, als wir mehr und mehr Kunden geonboardet haben, ist das Product Development ja fast zum Stehen gekommen. Das heißt, das Produkt hat sich nicht mehr wirklich weiterentwickelt, weil eben schon so viel Zeit darauf geht, dass man neue Users onboardet, dass man auch mit denen einen Call macht, um zu verstehen, wie ihre Prozesse im Moment aussehen, wie sie es in der Zukunft gestalten wollen und natürlich dann auch Feedback-Calls mit existierenden Kunden. Und das alles kostet extrem viel Zeit und da kommt man dann irgendwann von den zeitlichen Ressourcen einfach ans Limit zu zweit.
Ja, deshalb haben wir uns ans Fundraising stark committed, was wir ja davor noch nie gemacht haben. Das heißt, auch da mega die gute Learning Experience, das einfach mal zu machen, zu lernen, zu merken von dem Feedback, das man von den Investoren bekommt. Was klappt irgendwie gut? Was kann man verbessern? Und da eben sehr iterativ den Pitch zu refinen, die Vision besser darzustellen und alle möglichen Informationen drumherum aufzubereiten, also Richtung Market Size, Business Model, die nächsten Steps genauer auszuarbeiten, wirklich alles so weit zu entwickeln, dass man dann auch gut vorbereitete Antworten hat. Und da muss ich sagen, haben wir, glaube ich, extrem viel gelernt. Natürlich ist es auch sehr anstrengend, weil wir jetzt von unserer Natur aus nicht die besten Sales-Leute sind und dadurch auch nicht die, die so mega bullshitten, wenn es Richtung Pitch kommt. Wir wollen mehr so das Realistische und am liebsten würden wir sie einfach gerne damit überzeugen, was wir schon gebaut haben, weil wir haben ja natürlich eben auch eine extrem gute Traction, super Clients schon onboarded und ich glaube, das ist auch ein ziemlich großes Achievement, was uns ja auch dazu gebracht hat, beim Fundraising ein sehr ambitioniertes Ziel zu verfolgen.
Ja, richtig. Wir wollen ja wirklich das Team ausbauen, sodass wir Kapazitäten haben, um unseren Bot und unser Tool weiter zu distributen an verschiedene neue Kunden, aber gleichzeitig eben das Product Development schneller vorantreiben, um wirklich diese Standalone-Plattform zu entwickeln, wo Community Manager ihren Customer Support abwickeln können darüber und dort dann auch die Usage darauf zu zeigen. Und da sind wir ja noch mittendrin im Fundraising-Thema. Da können wir sicherlich dann in der nächsten Quartalsfolge deutlich mehr noch dazu sagen, was das Ergebnis davon geworden ist, wie unser Weg dorthin wurde und können dann auch noch viel offener darüber reden, was so unsere Learnings daraus waren.
Insgesamt muss ich schon sagen, fühlt sich das ganze Fundraising natürlich nur so indirekt sinnvoll an, weil gleichzeitig weiß man ja ständig, was man gerade am Produkt weiterentwickeln könnte, um das Produkt zu verbessern, um den Usern mehr Wert zu generieren. Und genau das wollen wir im Endeffekt machen. Wir wollen ein möglichst gutes Produkt machen, das den Usern möglichst viel Wert generiert. Und da tut es natürlich immer so ein bisschen weh, nicht am Produkt weiterzuarbeiten, sondern erstmal sehr stark auf das Fundraising zu optimieren. Das heißt, dem seine meiste Aufmerksamkeit einfach zu geben, weil es rational natürlich Sinn macht, das Ganze durch Funding zu beschleunigen, weil man dann eben in ein, zwei Jahren deutlich, deutlich weiter ist, als man es wäre, wenn wir es bootstrappen. Auch wenn man natürlich im Short-Term jetzt deutlich mehr hinbekommen würde, wenn wir einfach nur das Produkt weiterentwickeln, anstatt zu fundraisen.
Ja, um dann auch perfekt vorbereitet zu sein, sobald wir das Geld haben, sprechen wir im Moment auch viel mit potenziellen Kandidaten für die Positionen, auf denen wir auf alle Fälle Leute suchen. Das heißt, auf der Business-Seite, aber auch auf der Engineering-Seite, einen Designer suchen wir auf, um dann wirklich die schnellstmöglich hiren zu können und dann voll durchzustarten mit dem Team. Da ist es uns ja wirklich wichtig, dass wir die richtigen Leute finden. Vor allem solange das Team noch relativ klein ist, ist es ja sehr, sehr wichtig, dass man Leute findet, die viel Potenzial haben und auch komplett überzeugt sind von unserer Vision und die eben in dem jeweiligen Bereich, wo sie arbeiten, auch weiter pushen.
Ja, da haben wir den Outreach vor allem übers Netzwerk einfach mal gemacht, weil es doch nochmal einfacher ist, darüber an Leute zu kommen und teilweise mit Leuten, die man schon kennt, hat man eben schon einen deutlich besseren Trust etabliert, sodass man dort auch einfach mal anfangen kann und weiß, auch wenn das jetzt nichts wird, ist es nicht schlimm und man kann sich da einfach ein bisschen besser drauf verlassen, dass man nicht jede Kleinigkeit direkt schon schauen muss, ob es jetzt vertraglich ist oder codetechnisch, was auch immer. Das heißt, das ist natürlich wichtig, weil es extrem lang dauert auch. Und wenn wir da wieder erst anfangen würden, sobald wir die Runde haben, würde sich das nochmal mehr verzögern. Aber da sind wir auf jeden Fall, glaube ich, auf einem guten Weg. Und Was sonst noch extrem cool ist, auch am Fundraising, auch dort treffen wir immer wieder einige extrem unterstützende Leute, die sehr hilfsbereit sind, unser Produkt cool finden, uns mega sympathisch finden und uns deswegen dann wieder viele VC-Intros machen und einfach ja, so viel Hilfe anbieten, wie nur möglich, weil sie einfach sehen wollen, wie wir unsere Vision realisieren und uns auf unserem Weg da unterstützen wollen. Insgesamt muss ich echt sagen, sind wir, glaube ich, beide sehr zufrieden mit unserer Entscheidung, hier dem Startup Journey zu committen, dass wir das gemacht haben. Und auch obwohl es natürlich extrem anstrengend ist, jetzt dort zu sein, wo wir sind, diese verschiedensten Aufgaben zu übernehmen, so viele verschiedene Learnings zu machen. Also insgesamt muss man echt sagen, das ist sehr zufriedenstellend, wirklich das zu machen, woran man glaubt und da sein Bestes zu geben für sein eigenes Produkt und da so ein bisschen rausfinden, wie kann man da was richtig Großes draus machen und wie wir die meisten Learnings daraus ziehen, dass auch wenn das Startup jetzt nicht klappt, wir mit dem zweiten oder dritten Startup dann schon die ganze Experience und Learnings mitnehmen können und um dann irgendwann ein richtig erfolgreiches Unternehmen auf die Beine zu stellen.
Ja, genau. Idealerweise ist es ja das derzeitige, das schon das erfolgreiche Unternehmen wird. Und ich muss auch sagen, also ich bin extrem froh und erleichtert, dass wir wirklich so ein Thema gefunden haben, wo wir auch jetzt überzeugt genug sind, dass wir da fulltime weiter, zumindest auf alle Fälle mal die nächsten Monate daran arbeiten wollen. Weil das war immer diese Unsicherheit während dem ersten und zweiten Quartal. Ja, soll man jetzt weiter an dem Thema irgendwie researchen oder soll man eine komplett neue Industrie anschauen? Und das fand ich mental extremst anstrengend, weil man sich nie sicher war, ja, wo soll man High-Level überhaupt hingehen? Und das haben wir halt jetzt fixiert mit diesem Community-Management-Thema. Und Low-Level haben wir natürlich immer noch Unsicherheiten bei kleineren Entscheidungen. Soll man jetzt zum Beispiel wirklich einen PowerPoint-Pitch-Deck machen oder einfach nur eine Notion-Page? Aber das sind halt viel kleinere Entscheidungen als, ja, welche Industrie sollen wir überhaupt erstmal wählen oder welches Thema sollen wir angehen? Und das tut einfach wirklich gut, dass man von der Product-Seite jetzt wirklich sehr fokussiert an das Thema rangehen kann. Und diese anderen Learnings, die du auch angesprochen hast, auf den ganzen verschiedenen Schritten, die man nimmt in so einer Startup-Journey, eben mitnehmen kann. Und das macht auch einfach extrem viel Spaß, die verschiedenen Aufgaben zu übernehmen, auszuprobieren. Klar ist es auch oft stressig und manchmal auch nervig. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber insgesamt bin ich da auch mega zufrieden, wo wir gerade sind, den Weg, den wir gegangen sind und auch wirklich erleichtert, dass wir jetzt nach 9 Monaten hier stehen und nicht noch in dieser Exploration-Phase sind.
Ja, ich glaube, sehr oft haben wir uns ja gedacht, okay, wir sind so erschöpft wieder, so angestrengt. Jetzt kommt immerhin wieder ein Wochenende. Das müssen wir mal wieder langsamer angehen, da vielleicht einen freien Tag machen, um uns wieder ein bisschen zu erholen. Aber dann kam natürlich so oft wieder was rein, was Neues, was man doch wieder vorbereiten muss, was man machen muss. Und das will man dann nicht aufschieben. Das heißt, sehr oft, wo wir uns gedacht haben, ja, jetzt machen wir uns da mal wieder kurz 1-2 entspannte Tage, wurde dann eben doch nicht das. Das heißt, von dem her ist es natürlich schon anstrengend, aber natürlich auch cool, wenn man wirklich so gerne das macht oder das, was man zu tun hat, als so wichtig empfindet, dass man dafür gerne eben auch seine Freizeit opfert und das trotz der ganzen Anstrengung weitermacht.
Ja, wir hatten ja auch letzte Folge darüber geredet, wie produktiv wir uns fühlen und unsere Zeit nutzen. Was würdest du denn sagen, Corbin, wie das dieses Quartal war im Vergleich zu den letzten 2?
Ja, also ganz klar durch das konkrete Thema Und durch die konkreten Aufgaben, die man immer hat, ist es deutlich produktiver, wie wir die Zeit insgesamt nutzen können, weil man sonst ja dauerhaft nur diese Zweifel hat, okay, macht diese Aufgabe, die man gerade macht, überhaupt Sinn? Soll man nicht insgesamt wieder wechseln? Und natürlich sind die Gedanken auch sinnvoll und weiß nicht, ob man sagen kann, dass die produktiv sind. Die sind natürlich wichtig, weil man ja auch bestimmen muss, wo man hingehen muss. Aber um wirklich voranzukommen, natürlich hilft es dann, wenn man dieses konkrete Setting hat mit einem Produkt, an dem man arbeitet und dafür das Beste zu geben. Produkttechnisch muss ich sagen, struggle ich immer noch ein bisschen damit, produktiv zu sein, wenn ich kurz vor oder nach Meetings, also da schnell irgendwie den Switch hinzubekommen von einem VC-Meeting direkt wieder dahin am Produkt weiterzuentwickeln, das funktioniert noch nicht optimal. Das heißt, die ganzen Meetings kosten eben nicht nur die Meetingzeit. Man will ja auch davor drüber nachdenken, danach nochmal reiterieren, wie das Meeting jetzt lief und wie es weitergeht. Manchmal muss man auch noch irgendwas im Nachgang als Follow-up schicken. Das heißt, da gehört einfach sehr viel dazu. Gleichzeitig ist es dann aber natürlich so, wenn man 2, 3 Meetings an einem Tag hat, ist schon wieder so viel Zeit weg, wenn dann noch verschiedenste Messages kommen von Usern oder Investoren, denen man antworten muss, dann bleibt schon wieder extrem wenig Zeit nur noch, um tatsächlich am Produkt weiterzuentwickeln. Das heißt, dafür bin ich auch viel am Überlegen, mal mehr noch im Kalender direkt zu blockieren, um wirklich so dedizierte Produktentwicklungszeiten zu haben. Da, glaube ich, muss man einfach mal ein bisschen was ausprobieren und schauen, wie gut das dann funktioniert, ob man sich in der Zeit dann wirklich darauf konzentrieren kann oder ob es nicht doch wieder immer genug andere Tasks gibt, die man dann doch als wichtig empfindet und dadurch doch wieder nicht zum Produktentwickeln kommt.
Ja, richtig. Teile ich voll deine Experience da mit den Meetings. Es ist natürlich auch extrem krass, wie viele Meetings wir im Moment haben. Und diese Investoren-Meetings sind natürlich wirklich super aufwendig für uns, weil wir ja da in der Rolle sind, die Leute überzeugen zu müssen. Und zwar nicht nur, dass unser Produkt einen Value hat, aber auch vor allem, dass das wirklich ein riesiger Case ist. Und wir hier ja eine wirklich sehr große Opportunity angehen. Und was du auch gemeint hast, ich glaube, da wird es uns auf alle Fälle helfen, sobald wir die ersten Engineers dann einstellen können, weil die können sich halt dann wirklich voll fokussieren auf Produktentwicklung. Die werden zwar mit auch in die User-Tests genommen, aber werden da keine leitende Rolle spielen, sondern deren Performance-Objective ist ja wirklich, die Produktentwicklung weiterzubringen. Und ich denke, dann so jemanden zu haben, dessen Fokus wirklich darauf liegt, hilft uns auch extrem, das Produkt schnell weiter voranzubringen. Und auch in unserer Position, wir werden natürlich weiterhin viele Meetings haben, auch nachdem das Fundraising-Thema dann vorüber ist. Zum Beispiel die Meetings mit Usern werden wir natürlich weiterhin machen, Feedback-Calls und so weiter. Aber auch viel dann intern in der Company mit unseren Mitarbeitern. Und diese Meetings sind ja dann doch deutlich anders strukturiert als jetzt ein Pitch-Meeting zum Beispiel.
Ja, eine Sache, die ich auch noch kurz erwähnen wollte, was ich wirklich krass finde, ist, wie schnell wir es geschafft haben, unser Netzwerk aufzubauen in Krypto, weil ich das doch so erstaunlich finde und da können wir, glaube ich, wirklich stolz drauf sein, weil wir wirklich ohne Netzwerk im Kryptobereich angefangen haben, uns eingearbeitet haben und dann muss man echt sagen, durch das Gehen zu Konferenzen, da so extrem unser Netzwerk ausgebaut haben. Also wirklich bei der ersten Konferenz in Amsterdam haben wir ja so hart gepusht, wirklich eine random Person nach der anderen haben wir angesprochen. So andere Leute, die schon länger im Space waren, kannten manchmal halt eben die Leute und wussten dann genau, wen sie ansprechen. Wir waren ja wirklich so, wir hatten sehr wenig Plan und haben wirklich einfach einen nach dem anderen angesprochen, um das Netzwerk auszubauen. Einfach nur, um mit Leuten drüber zu reden, über den Space. Weil wir wollten ja irgendwas finden, was wir machen können. Und da das Netzwerk aufzubauen, war ja auch schon extrem relevant. Also wir haben ja schon wirklich so viel Value auch daraus gezogen, aus den Leuten, die wir kennengelernt haben. Und da kann man ja dann nicht nur genau die Leute leveragen, die man kennenlernt, sondern kriegt auch dadurch wieder Access zu deren Netzwerk und lernt darüber wieder neue Kontakte kennen. Und auch natürlich dadurch, dass wir in der PretzelDAO aktiv waren, haben wir auch darüber nochmal sehr viele Leute kennengelernt, mit denen man sich sehr gut regelmäßig austauschen kann. Auch viele andere Founder. Und da ist es, glaube ich, extrem spannend, einfach so ein bisschen zu sehen, dass auch andere Leute mit den verschiedensten Themen strugglen, aber die ja sehr ähnliche Ziele haben eben. Und was dann einfach, glaube ich, für die generelle Stimmung sehr motivierend und zufriedenstellend ist.
Ja, das mit dem Netzwerk ist echt nochmal ein total wichtiger Punkt, den du hier aufgebracht hast, Corby, weil man muss wirklich sagen, im Krypto- bzw. Web3-Bereich ist es viel einfacher als in den meisten anderen Industrien, sein Netzwerk aufzubauen. Und das liegt vor allem einerseits daran, dass über das ganze Jahr verteilt wirklich sehr viele Konferenzen sind, wo sehr viele Leute aus dem Space wirklich auch kommen und connecten. Und wie du gemeint hast, da muss man natürlich dann auch mega hustlen, vor allem am Anfang, wo man noch keinen kennt, und wirklich durchpushen, um möglichst viele Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Aber es ist auf alle Fälle möglich für jeden, weil diese Konferenzen kosten meistens auch nichts, wenn man sich da früh genug auf ein Ticket bewirbt. Man muss natürlich den Travel zahlen, aber das Ganze ist wirklich nicht teuer und es ist so eine tolle Möglichkeit, das Netzwerk aufzubauen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass der Space sehr offen ist für neue Leute, die reinkommen. Jeder freut sich, wenn jemand daherkommt, der vielleicht noch nicht so viel über Krypto weiß oder sich auskennt, ihm da weiterzuhelfen, ein paar Pointer zu geben, wo man sich vielleicht Themen anschauen könnte, die spannend sein könnten. Und deswegen ist das natürlich der perfekte Space, wenn einen das motiviert, in dem Space was zu machen, dort ein Startup aufzubauen, weil eben das sehr leicht ist, da wirklich ein Netzwerk aufzubauen. Was natürlich auch eine super wichtige Rolle spielt bei dem Erfolg eines Startups dann.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es von hier aus jetzt weitergeht, weil auch wenn es natürlich jetzt das konkrete Produkt ist, wo wir daran glauben, gibt es ja immer so viel verschiedene Sachen, die sich tun und so viel, was sich ändert. Aber ich glaube, wir sind sehr optimistisch und zuversichtlich, dass wir da irgendwas hinbekommen, dass wir extrem viel Learnings auf dem Weg mitnehmen und sind eben so zufrieden und so committed, das jetzt durchzuziehen, ob Fundraising was wird oder nicht, einfach an diesem Projekt zu arbeiten und wirklich unser Bestes zu geben, dass wir das zu einem großen Startup machen.
Ja, genau. Ich freue mich auf alle Fälle auf die Zeit, die vor uns liegt. Freue mich, dass wir an einem Punkt sind, wo wir schon zufrieden sein können mit der Zeit, die hinter uns liegt und mit dem auch, was wir alles gelernt haben, wie wir uns persönlich weiterentwickelt haben. Und bin super gespannt, was wir euch jetzt in den folgenden Wochen in dem normalen Startup-Tagebuch-Folgen berichten werden und dann in 3 Monaten wieder in dem Rückblick über das 4. Quartal besprechen werden.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zeit und auf euch wünschen wir mega viel Erfolg.
Macht's gut. Ciao.
Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.